Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir im 4. Kapitel in der Johannes-Offenbarung. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem Thron, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie, aufzustehen. Nun, gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestellt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.
Das Thema heute weicht ab von meinem Zyklus, den ich eigentlich über Paulus und seine Mitarbeiter habe, denn heute haben wir eine verkürzte Predigtzeit. Wir wurden 1800 Sekunden zugestanden, aber keine Angst, ich nutze nur 30 Minuten davon. Und deswegen habe ich mir gedacht, was ist eigentlich wichtig? Wichtig ist, in dieser Zeit, wo die Verwirrung und die Unruhe immer mehr zunimmt, dass wir wieder uns auf das besinnen, wo Ruhe herrscht, aber keine Friedhofsruhe, keine Ruhe, die verzweifelt ist, sondern eine souveräne Ruhe. Und deswegen soll unser Blick heute Morgen an den Thron Gottes gehen. Offenbarung 4 und 5 sind ja das Throngesicht der Offenbarung. Es tut so Not, dass wir bei den vielen Stimmen die eine Stimme hören, bei vielen Worten das eine Wort. Und mir scheint es eine Strategie des Feindes zu sein, dass das eine, was Not tut, untergeht. Man hört vor lauter Stimme nicht die eine Stimme, vor allem nicht das Evangelium. Und nun schauen wir mal in das absolute Machtzentrum hinein. Und angesichts unserer Weltsituation könnte man ja denken, da herrscht jetzt eine Krisensitzung oder findet eine Krisensitzung nach der anderen statt. Hektik, Unruhe, überhaupt gar nicht. Wenn wir die Offenbarung ganz kurz einsortieren, das kriegen wir trotz 30-minütiger Begrenzung hin, dann müssen wir sagen, die Offenbarung schließt ja den göttlichen Kanon ab mit der großen Botschaft, der Gekommene ist der, der wiederkommt. Es geht ihm mit Riesenschritten entgegen und das sollte auch unser Hier und Jetzt, so wird in der Bibel Prophetie eigentlich immer verstanden, ja prägen, dass dieses Licht im Horizont des Wiederkommenden zu leben, ist ein anderes Leben, als wenn man sagt, er kommt noch lange nicht. Damit ist nicht gesagt, dass es dieses oder nächstes Jahr, dieser Tage hatte ich ein Telefonat, sagte mir ein alter Bruder, nächstes Jahr kommt der Herr. Sag ich, woher weißt du das? Ja, sagt nicht her, sagt ein anderer. Sag ich, ja, aber warum sagt er das? Na, er ist alt geworden. Er kann ja sein, ich kann das auch nicht ausschließen so, nur das meine ich nicht so, Leben im Licht des Wiederkommenden. Schauen wir uns die Offenbarung an. Also, es geht um die Wiederkunft Jesu Christi. Und die Offenbarung selber gibt in Offenbarung 1, Vers 19 eine Dreiteilung wieder. Da kriegt Johannes der Seher von Patmos gesagt, schreibe, was du gesehen hast, was ist, wörtlich griechisch, die da sind, und drittens, was danach geschehen soll. Also ein Schreibbefehl und die Dreiteilung der Offenbarung ist vom Herrn selbst gegeben. Und die ersten drei Kapitel, da schließe ich mich Karl Geyer, Heinz Schumacher oder Dr. Paul Müller an, beschreiben auch noch die Gemeindezeit. 18 Mal taucht hier von 19 Vorkommen in der Offenbarung der Begriff der Ekklesia, der Gemeinde, auf. Also jetzt ganz kurz die Dreiteilung. Kapitel 1, schreibe, was du gesehen hast. Was hat er gesehen? Die herrliche Erscheinung des Herrn. Man nennt das auch die Beauftragungsvision, denn der Herr ist ihm ja nicht nur erschienen, sondern hat gesagt, was er tun soll. Schreiben, aufschreiben, schreibe. Zweitens, der zweite Teil, die Situation der sieben Gemeinden, Kapitel 2 und 3, exemplarisch für die gesamte Gemeindezeit, also immer noch bis heute, auch wenn es diese sieben Gemeinden real historisch gegeben hat. Und dann kommt der dritte Teil, ab Kapitel 4, eigentlich bis 21, 22, 5, was danach geschehen soll, und dafür ist die Offenbarung ja am meisten bekannt, eben die ganzen Dinge, die für die letzte Zeit vorhergesagt sind, vor allem das Kommen des Herrn und die Errichtung des Reiches. Es ist eigentlich seltsam, wenn wir dieser Dreiteilung folgen, warum dieser dritte Teil, was danach geschehen muss, beginnt mit dem sogenannten Throngesicht. Das ist ja streng genommen gar nicht, was danach geschehen soll, sondern das ist ja immer. Das war auch damals schon so. Sagen wir mal, wenn man der Spätdatierung der Offenbarung folgen, also Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre, da war das ja auch schon so. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes das deswegen so inspiriert hat, dass bevor die wiedergöttlichen Mächte aufmarschieren, der Kampf der Gotttreuen geschildert wird, die Zornschalen, die Posaunen, die Siegelgerichte und all diese Dinge, Hure, Babylon, Welt, Finanzsystem und was man da alles nennen könnte, sagt der Herr, ganz wichtig ist, ich sag dir, von wo aus regiert wird. Und so hat, ich weiß gar nicht mehr wer, war es Hartenstein oder wer das war, schon vor langer Zeit gesagt, Offenbarung 4 und 5 hat eine große Botschaft, es wird regiert. Es sitzt einer auf dem Thron. Der Thron ist nicht verwaist. Gott hat alles im Griff. Das ist die Botschaft. Und mag es noch so turbulent zugehen, und ich vergleiche ja gern die Endzeit mit einer Waschmaschine im Schleudergang, und da sind wir wahrscheinlich erst im Schonschleudergang. Wir werden noch ganz andere Dinge erleben, wahrscheinlich. Und dann werden wir auch ganz schön durcheinander kommen. Und diese Unruhe und dieses Fragen und die Meinungsvielfalt, die oft nicht am Wort Gottes begründet ist, dringt ja auch immer mehr in die Gemeinden ein. Ein großes Durcheinander. Im Judentum würde man sagen Balagan, ein Durcheinander. Und da muss das göttliche Licht Ordnung schaffen, der innere Kompass durch Gottes Offenbarung, durch Gottes Wort eben ganz neu geeicht werden. Also es soll beruhigen und es ist beruhigend. Gott hat alles im Griff. Martin Luther hat ja das Bild vom Satan als Kettenhund geprägt. Ich meine, so als Kind, da hast du auch so deine Erfahrung, ich denke an so ein Schäferhund-ähnliches Geschöpf, der immer lauerte, bis ich mit meinem Fahrrad vorbeifuhr Und das war immer eine kleine Mutprobe. Es war so eine schwarze, so schäferhundartig, so ein schwarzer Kerl. Und irgendwie hat er mich gefressen gehabt, aber nicht positiv. Wenn der mich schon sah, knurrte er und fing dann an. Und ich guckte, dass ich mit höchstem Tempo vorbeiradeln konnte. Und er hat es manchmal probiert, aber ich war recht fix, jedenfalls damals noch. Und ist ja so, manchmal ist der Hund auch an der Leine und dann ist es nur halb so gefährlich. Und Martin Luther hat das Wirken des Teufels mit einem Kettenhund verglichen. Und ein Kettenhund, der ist gefährlich, aber nur im Radius, in den Wirkmöglichkeiten, solange seine Kette ist. Sagen wir mal, 5 Meter, dann hat er einen Radius von 5 Meter. Ja? 6 Meter kannst du ihm alle möglichen Grimassen schneiden, in der Hoffnung, dass die Kette hält und er wirklich auch angeleint ist und es passiert dir nichts. Und das ist ein wunderbares Bild, sehen wir auch in Hiob 1 und 2. Der Teufel darf in der Endzeit vieles tun, aber nicht, was er will, sondern nur, soweit es Gott in seinem Plan vorgesehen hat. Der Kettenhund Gottes. Ein weiterer Grund, warum dieses Throngesicht vorgeschalten sein könnte, ist, Gott will nochmal ganz bewusst sagen, vor dem ganzen Chaosmächten will ich euch sagen, an einem Ort herrscht kein Chaos, kein Durcheinander. Das ist ja in einer schwierigen militärischen Lage oder politischen Situation oder in einer Katastrophensituation immer gut, wenn einer den Kopf oben hat. Idealerweise der, der das Sagen hat. Und wenn da eine gewisse Ordnung und Ruhe herrscht. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Regierungspräsidenten erinnern, Dr. Göckler, der war also ein ganz wunderbarer Mann, ein ganz wunderbarer Vorgesetzter auch. Und wenn du aus der Hektik des Täglichen so gekommen bist, in seinem Büro, natürlich muss man vorher am Vorzimmer vorbei, in seinem Büro, da herrschte eine gute Ruhe. Und dann wurden Entscheidungen getroffen und die haben gesessen. Das ist mir sehr eindrücklich gewesen, wäre für mich sehr komisch gewesen, wenn ich vielleicht mit meiner noch recht jungen Mitarbeiterschaft in großer Unruhe antreten hätte müssen und dann wäre der auch ganz nervös und fickrig geworden, was machen wir bloß. Nein, der blieb ganz souverän und es war keine gespielte Souveränität, sondern eine wirkliche Autorität, fachlich, sachlich, menschlich. Und das war schön. Und so ist es bei Gott auch. Schauen wir mal an den Thron, ein detailreiches Bild, detailreicher als andere Throngeschichte. Wir können ja mal fragen, wie viel Himmel es gibt und dann denken wir an das Wort, das man ja aus der jüdischen Überlieferung übernommen hat. Wenn jemand so richtig verliebt ist, der schwebt im 7. Himmel. Also das war der höchste Himmel. Aber es gibt mehrere, das sehen wir schon an der Mehrzahlform im hebräischen Text bei der Erschaffung von den Himmeln. Hashamayim ist Mehrzahl. Es gibt also mehrere und leuchtet uns auch sofort ein, es muss mindestens 3 geben, denn Paulus sagte, er wurde bis oder in den 3. Himmel entrückt. Also von hier aus gesehen können wir sagen, wir schauen nach oben, was sehen wir als erstes, den sogenannten Lufthimmel. Der ist eigentlich unsichtbar, aber er erscheint uns blau aus physikalischen Gründen. Ich wollte nur zeigen, dass ich das weiß, warum er blau ist. Hängt mit der Lichtprägung zusammen, genauer kann ich es jetzt auch nicht sagen. Also Lufthimmel. Dann, wenn es klar ist, sieht man den Sternenhimmel. Und dann gibt es noch einen Thronhimmel in der Schöpfung. Es sind also mindestens 3. Und dann sagt ja jemand mal so schön, Gott wohnt ja nicht auf seinem Thron, also muss es ja auch noch einen Originalhimmel außerhalb der Schöpfung geben. Also egal, wie viel Sie nun genau zählen, 3 sind es mindestens, aber es sind mehrere. Salomo betet bei der Einweihung des Tempels, die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Und schauen wir nochmal Kapitel 4, Vers 1 an. Und da taucht dieses Schlüsselwort auf von Offenbarung 1,19, schreibe, was ist, die da sind und was danach geschehen soll. Und dieses Wort wird jetzt genau in 4,1 zitiert. Meta tauta, was danach geschehen soll. Also die Offenbarung gibt selber den Hinweis, jetzt kommt der 3. Teil. Und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie die Posaune, die sprach, steig hier herauf. Wer ist das? Das ist Johannes. Und da gibt es Ausleger, die sagen, das ist also eine Vorschattung der Entrückung. Bevor es jetzt eigentlich in die letzten 7 Jahre geht, sage ich mal schon auslegend, wird die Gemeinde hier, pars pro toto, als Teil des Ganzen, stellvertretend wird Johannes nach oben genommen. Kann sein. Ist nicht schlecht, könnte gut sein, so sage ich mal. Steig hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem, wieder dieser Begriff Metatauta geschehen soll. Sofort aber befand ich mich im Geist und siehe, da war ein Thron im Himmel gelegen und auf dem Thron saß einer. Obwohl Gott drei Personen hat. Auf dem Thron saß einer. Übrigens im Orient ist auch wichtig, wer sitzt, hat das Sagen. Ich weiß nicht, ob Sie, ich habe mir mal ein paar Original-Pressekonferenzen von Sir Donald Trump angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, fand ich ein bisschen unhöflich, aber ist meine persönliche Meinung, dass also alle um ihn versammelt sind im Oval Office, übrigens ein recht kleiner Raum, denkt immer, da wäre so viel Platz, aber recht klein, die stehen da ziemlich knirsch. Und er saß. Und das ist nicht klar. Der US-Präsident, ob das ein guter Takt ist, weiß ich nicht. Ich wäre an seiner Stelle auch gestanden, aber egal. Er saß, weil er ist der US-Präsident. Alle anderen standen. Und im Orient war klar, der König sitzt, alle anderen müssen stehen. Und das ist auch Ausdruck der Macht. Auf dem Thron saß einer. Und da waren 24 Throne ringsum mit Gestalten. Ich will da jetzt nicht lang hängen bleiben, denken Sie an meine 1800 Sekunden. Engelmajestäten, manche sagen, das sind 12 Repräsentanten des alten Bundes, 12 des neuen Bundes, manche denken da an die 12 Apostel. Es mag auch offen bleiben. Und dann gibt es so seltsame Wesen, da versagt immer irgendwie meine Vorstellungskraft. Aber mit den 6 Flügeln, das kann ich mir noch vorstellen. Ja? So, ich meine, Libelle ist, glaube ich, 4-flüglig, stimmt's? Sagen Sie mal ja, Sie wissen es auch nicht besser. Mag auch 6 Flügler gegeben, weiß ich nicht. Aber das kann ich mir noch vorstellen, wie die da so 3 herunter sind. Aber dann, jedenfalls unsere Übersetzung sagt es so, Augen, voller Augen innen und außen. Was soll denn das sein? Aber es muss jedenfalls sehr majestätisch, sehr herrlich sein. Es hat was mit Vielfalt zu tun, mit Repräsentanz der Schöpfung am Thron Gottes. Also die Tierwelt, die Engelwelt, die Menschenwelt, die verschiedenen Gesichter, die wir dann auch in den Evangelien finden. Und diese 4 Wesen, Tiere ist eine schlechte Übersetzung, Seiende, 4 Lebende, 4 Wesen, hatten keine Ruhe Tag und Nacht. Und nun hören wir, wie sie Gott ehren. Das nennt man mit dem Fremdbegriff eine Doxologie. Doxa, die Herrlichkeit, und Doxologie, also ein Herrlichkeitserweis, ein Herrlichkeitsspruch. Und es fällt auf in der Offenbarung, wie viele Doxologien es da gibt. Jetzt sage ich immer was von mir persönlich. Ich denke immer ein bisschen, irgendwann wird doch das auch langweilig, oder? Diese Doxologien, heilig, heilig, heilig. Aber mir hat ein Bruder geholfen, der sagte, weißt du, ich stelle mir das so vor, dass Gott immer noch was Neues, immer noch was Größeres, immer noch was Schönes und jedes Mal, wow, wie groß ist der Herr. Und er kommt gar nicht ans Ende. Also du bist immer nur am Staunen, aber es ist ein Staunen und ein Ohr ohne Ende. Also die loben Gott. Muss nicht unbedingt wie bei Händels Messias sein, wo ja der, nachdem es zunächst in Irland aufgeführt wurde, ja der englische König aufgestanden ist. Seitdem ist in angelsächsischen Ländern üblich, wenn dieses Halleluja in Händels Messias gesungen wird, dass aufgestanden wird. Und dann werfen diese Engelmajestäten ihre Kronen nieder. Wir waren jetzt im Mamertinischen Kerker und da wurde auch Vercingetorix, der gallische Heerführer, der besiegt wurde von Julius Caesar, der wurde dort bis zu seiner Erdrosselung am Kapitol in einem Triumphzug eben auch gefangen gehalten. Und normalerweise in der Antike war es so, man unterwarf sich dem Sieger, indem man sein Diadem oder was eben das Hoheitszeichen war, abnahm, vor die Füße legte und seine Waffen. Und wurde dann in der Regel in den Göttertempel der Siegermächte gebracht. Damit wurde gesagt, unsere Götter haben eure Götter besiegt. Unsere Götter sind Sieger. Und da hat sie damit geehrt. Jetzt werden da auch die Kronen niedergelegt. Aber der Vergleichspunkt ist nicht, sie sind im gewissen Sinn auch überwunden, aber es ist Ehrfurcht. Alles, was wir haben, ist von dir abgeleitet. Und wo du uns Vollmacht gibst, ist es deine Sache eigentlich. Wir sind nur in Abhängigkeit von dir und wir legen die Kronen dir zu Füßen. Nun muss man sagen, die Welt sieht vom Thron Gottes aus ganz anders aus. Ist klar, ob du als Besucher auf die Onkologie gehst oder als Betroffener im Endstadium voller Metastasen dort liegst. Das sind zwei ganz unterschiedliche Perspektiven und du nimmst die Onkologie natürlich auch ganz anders wahr. Es gibt ja dieses ewig von jedem Prediger schon tausendmal gebrauchte Bild, wo der Schuhverkäufer von seinem Chef nach Afrika geschickt wird und dann, also es waren genau genommen zwei Schuhverkäufer und der eine sagt da, total sinnlos, Chef, hier mit der Schuhverkauf, die laufen alle barfuß. Der andere, Fax zurück, war noch eine frühere Zeit, Fax zurück, die Chance, alle laufen barfuß. Also es kommt auf die Perspektive an. Und Gott möchte nicht, dass wir von der Welt sozusagen weltfremd werden, dass wir so ein Stück über allem schweben. Das hält ja sowieso nicht. Aber er möchte, dass wir immer wieder persönlich und als Gemeinde den Blick in die göttliche Realität haben. Es sitzt einer auf dem Thron und es wird regiert. Es geschieht alles nicht irgendwie, sondern nach Gottes Plan, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Von einer Griechin habe ich gelesen, ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass die Griechen sich so berappeln. Sie, vor 10, 15 Jahren, wissen Sie noch, griechische Schuldenkrise, haben sich gut gekriegt, auch weil sie sich zu Israel so freundlich stellen. Jedenfalls sagt er eine Griechin, bei uns herrscht ja immer das Chaos, aber wenn gerade mal wieder Neuwahlen anstehen, dann regiert gar keiner, dann geschieht gar nichts. Das ist bei Gott nicht der Fall. Auch wenn wir den Eindruck gewinnen können, die Dinge laufen ja irgendwie, der Chef macht, was er will, die Regierende macht, was sie wollen, es ist alles irgendwie Zufall oder bestimmten Mächten übergeben. Manche haben da so ihre, weiß ich nicht, es sind noch ganz andere Mächte am Werk und so. Von der Bibel her muss man sagen, es sind natürlich auch der eine unsichtbare Geist und die unsichtbaren Geister am Wirken. Aber wir sind dennoch nicht dem Schicksal ausgeliefert. Altertum sagt ja Schicksalsgöttin. Sondern wir haben es mit Gott zu tun. Er sitzt im Regiment. Und darf man auch wissen, obwohl wir natürlich, wenn wir ständig in dieser Welt unterwegs sind, sagen ja vielleicht, der Putin entscheidet doch oder der Trump oder Netanyahu oder Kanzler Merz oder so. Nein, die Bibel sagt aufs Letzte nicht mal diese Engelmajestäten. Es sitzt einer auf dem Thron, der hat alles in seiner Hand. Es wird regiert. Wer kommt mit seinen Gedanken und seinen Plänen zum Ziel? Es gibt Gelassenheit und Ruhe, wenn man das im Glauben immer wieder erfassen darf. Also das Erstaunliche ist auch, wie dann dieses Endzeitpanorama in der Offenbarung entfaltet wird. Es wird immer schneller, es überschlägt sich immer mehr. Du kommst kaum beim Lesen schon nach, geschweige denn, wenn du das alles erleben musst. Plopp, 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 plopp. Und so ein bisschen ist ja seit den letzten Jahren auch unser Weltgeschehen. Da ist Covid noch nicht ganz vorbei, da gibt es den Ukraine-Krieg, der läuft ja immer noch, dann gibt es den Nahostkrieg, dann gibt es eine Währungskrise, dann Taiwan-Frage. Viele kriegen ja vieles gar nicht mit, weiß nicht, ob ich das den Schlaf der Seligen nennen soll. Aber glauben Sie mir, wenn Sie ein bisschen informieren, es ist so viel Unruhe. Unser jetziger Bundespräsident Steinmeier hat vor Jahren als Außenminister noch am Kirchentag gesagt, er hat noch nie die Welt so in Unruhe, so in Brüchen erlebt wie zu seiner Zeit. Das hat er 2015 gesagt. 10 Jahre später ist eigentlich noch rasender geworden, noch schneller geworden. Und das Tempo wird eher zunehmen. Man kommt ja gar nicht mehr zum Luftholen. Also der Blick geht bei aller Gedrängtheit der Ereignisse an den Thron Gottes. Auf der Erde überschlägt sich alles. Die halbe, wenn nicht die ganze Engelwelt ist in Bewegung, aber am Thron Gottes ist Ruhe, aktive, gefüllte Ruhe, keine Friedhofsruhe, sondern himmlische, souveräne Ruhe in dem Wissen, es geschieht alles so, wie der Herr es will. Naja, und was das dann ins Persönliche bedeuten soll, das ist ja klar. Gott hat nicht nur alles in der Welt im Griff, im ganzen All, sondern auch in meinem persönlichen Leben, wo ich ja auch denke, ich bin Spielball. Es kommt irgendwie, weiß ich auch nicht. Gott hat alles im Griff. Und von dieser gelassenen Ruhe sollten wir etwas im Alltag ausstrahlen. Von dem glaubenden Wissen, alles liegt in Gottes Hand. Und nicht wie aufgescheuchte und aufgeregte Hühner durch die Gegend laufen und uns und andere unruhig und nervös zu machen. Kennen Sie das im Arbeitsleben, wenn Sie ein so ein aufgeregtes Huhn haben? Oder in bestimmten Situationen? Es ist ja nicht nur so, dass dieses Huhn dann, oder nennt man auch mal Hahn, damit wir es geschlechterneutral sagen, ja, dass der sich selber verrückt macht, sondern der macht ja auch alle anderen verrückt. Dem musst du erstmal den Mund zutackern und möglichst mit Klebebändern festhalten. Der macht dir den ganzen Laden schalou. Und manche Christen sind selber so unruhig und so aufgekratzt, dass sie in ihrer inneren Unruhe und in ihrem auch Mitteilungsdrang, natürlich verständlicherweise auch in ihren Sorgen und Ängsten, aber alles verrückt machen. Und die ventilieren dann auch alles und schicken gleich immer alles auch rum. Was kriegst du da für krude Dinge? Ich erinnere mich an meine Schwiegermutter, vor über 20 Jahren heimgegangen, war ein bisschen eine schwierige Situation vor 40 Jahren. Und kennen Sie das? Du weißt ja, vieles hast du ja vergessen. Ja? Aber es gibt so Treffer, die Gott gesetzt hat, da weißt du noch nach Jahrzehnten, dass das so war. Und das war so ein Moment. Ich war in Spanien, es ging darum, ob ich schnell heimfliege, zurückkomme und so weiter. Und sie sagte dann nur einen Satz, zitierte Jesaja 28, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich gründe einen Stein, Jesus, den Christusfels in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Stein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ich habe mir oft gesagt, das hat bei mir gesessen wie ein Volltreffer. Wer glaubt, wird nicht ängstlich. Das heißt nicht, dass man nicht mal ein bisschen flott macht, ja, und immer eine Schlaftablette ist. Das ist damit nicht gemeint. Aber dieses ängstliche Getriebensein, diese Unruhe. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Also wir haben Offenbarung 4, das Bild der Ruhe. Der Thron ist ja das Zentralbild der Apokalypse. Übrigens hat er ganz verschiedene Phasen. In der Offenbarung steht 42 Mal von 50 vorkommen im Neuen Testament das Wort Thron. Da merkt man schon rein statistisch, das ist der Mittelpunkt. Darum geht's. Was sagt der Thron? Was sagt der, der da auf dem Thron sitzt? Was sagt der eine? Das ist das Entscheidende. Habe ich schon manchmal im Gespräch auch mir selber gesagt und der Seelsorge. Ist wurscht, was man sagt. Was sagt der eine, auf den es ankommt? Was sagt er? Also der Thron steht in der Mitte und er wandelt sein Bild vom Gerichtsthron, von dem das Gericht ausgeht, zum Lebensthron. Am Ende heißt es, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach Regierungsprogramm für die kommenden Weltzeiten. Siehe, ich mache alles neu. Und auf neue Himmel, neue Erde heißt es dann, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Gott wohnt unter den Menschen. Gott thront in den Herzen und wohnt unter den Menschen. Gottes Thron als Lebensthron und seine Knechte werden ihm dienen und gehen Lebenswasser aus. Es wird regiert. Gerade in Krisenzeiten sollten wir uns das immer wieder vor Augen halten. Blick nach oben. Es wird regiert auch in unserem Leben. Auch deine und meine Zukunft, deine und meine Lebenssituation wird nicht irgendwo entschieden, sondern am Thron Gottes. Alles, was wir für die Welt gesagt haben, gilt auch für uns persönlich. Und müssen wir immer wieder neu uns im Glauben sagen lassen und das neu festmachen. Ja, Herr, ich harre auf dich, ich hoffe auf dich, ich warte auf dich, ich vertraue dir. Von einem Afroamerikaner habe ich gelesen, 35 Jahre war er in Haft, und er war unschuldig. Hat aber 35 Jahre gedauert, bis man das gefunden hat. Wahrscheinlich DNA und so, Mord, weiß es nicht mehr so genau. Und er sagte, ich habe von Anfang an, er wusste ja, dass er unschuldig ist, ich habe von Anfang an, er war ein Jesusmann, gewusst, Gott wird mich hier rausholen. Das hat mich ruhig gemacht. Er wurde nachher interviewt, wie konnten Sie die 35 Jahre ertragen, wo Sie doch immer wussten, ich bin zu Unrecht hier. Gott hat mir gesagt, er holt mich raus. Gott hat lange gewartet, finde ich. 35 Jahre finde ich schon eine lange Zeit. 35 Jahre, aber ich bin ruhig geblieben. Gott hat gesagt, er holt mich hier raus. Und das hat er jetzt gemacht. Er ist nicht nur Alpha und Omega der Welt, sondern auch meines Lebens. Er sitzt auch bei mir im Regiment, gerade auch, wenn er schwere Wege führt. Vom Pfarrer Ulrich Joost habe ich gelesen, er sagte, ich hatte solche Schmerzen, dass ich zum Schreien in den Keller gegangen bin und trotzdem hat man es im ganzen Dorf gehört. Über Jahre und Jahrzehnte, und er hat auch mit Gott gehadert. Er hat gesagt, du hast am Kreuz ein paar Stunden gelitten, ich seit Jahrzehnten schwerste Schmerzen. Und Gott hat ihm aber so viel zeigen können, da hat er gesagt, eins habe ich erlebt, Gott hat mit mir nie gebrochen. Gott ist treu, Gott trägt durch, Gott gibt Kraft. Und oben werde ich sehen, was er daran mitbewirkt hat. Auf ihn ist Verlass, gerade auch in Krisensituationen, vielleicht schon dieses Jahr. Aber trotz allem realistischen Pessimismus, mit dem wir menschlich gesehen die Zukunft schauen dürfen, sind wir doch positiv, hoffende, glaubende, Glaubensoptimisten. Ich weiß, dass es nochmal heftig werden wird, aber die Sache geht gut aus. Woher weiß ich das? Das weiß ich vom Wort Gottes. Und weil der auf dem Thron sitzt, der regiert, es wird regiert und er macht's gut. Und am Ende, wenn ich vor dem Herrn stehe und ihr vielleicht mit mir, da werde ich nicht einen Punkt finden, wo ich sage, das war unnötig. Ich werde sagen, du hast gut gemacht, du hast es wohl gemacht, gelobt sei der Name des Herrn. Nun, sowas sagt sich leicht und lebt sich schwer, aber es ist Realität. Es ist Realität. Gott stellt uns unter seinen besonderen Segen und Schutz. Und darum, Andreas hat das auch über Ulrike als aaronitischen Gebetssegen gesprochen. Das gilt ganz persönlich für uns. Wenn der Herr Aaron, Mose sagt, ihr sollt meinen Namen auf mein Volk legen, dann dürfen wir den Jesus-Namen immer wieder auch auf die Gemeinde Gottes legen. Und in diesem Sinn diesen Namen auch verwenden und sagen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Shalom. Amen. Wir wollen beten und aufstehen. Ja, Vater, danke, dass das so ist, wie es dein Wort uns sagt, wie du es uns sagst und wie du es uns immer wieder bezeugst, immer wieder neu, auch wenn wir diesen Blick verlieren, immer wieder verlieren, immer wieder möchtest du uns neu geistlich den Kompass ausrichten auf dich, Herr Jesus, den Heiland der Welt, den Retter der Welt, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Und Vater, du sitzt auf dem Thron und dir ist gar nichts entglitten. Du lenkst und leitest alle Dinge nach dem Rat deines Willens. So danken wir dir, dass wir in dir zur Ruhe kommen dürfen, dass wir wissen dürfen, es wird in der Welt regiert und auch in unserem Leben. Gelobt seist du und gepriesen sei dein wunderbarer Name. Danke, dass du so bist, wie du bist. Amen.